Lieber nicht regieren als falsch regieren. Mit diesem Satz lässt Christian Lindner Ende 2017 die Koalitionsverhandlungen platzen. Die SPD soll wieder regieren. Kurz darauf wird unser Gast JUSO-Vorsitzender, stellt sich gegen die Große Koalition und muss plötzlich schwimmen. Der Sprung ins kalte Wasser. Mit Jutta Almendinger und Katja Kipping. Heute zu Gast Kevin Kühnert.
Liebe Katja, hallöchen, schön dich wiederzusehen. Was ist denn bei dir so passiert?
Also ganz oft wird ja darüber geredet, wo überall eingespart werden soll von Seiten der Regierung. Und wundersamerweise geht der Blick da nicht in den Bereich, den Finanzwende bearbeitet, sondern der Blick geht eher in Richtung Arbeit für Menschen mit Behinderungen, Soziale und so weiter. Und wir hatten jetzt beim Paritätischen Gesamtverband die Situation, dass wir nicht offiziell, sondern inoffiziell, kann ich jetzt aus Quellenschutz nicht weiter ins Detail gehen, eine Liste bekommen haben, 106 Seiten mit ganz konkreten Vorschlägen zur Kürzung bei der Arbeit von Mitmenschen. 106 Seiten. Kürzungsvorschläge im Bereich Kinder- und Jugendhilfe, beim Unterhaltsvorschuss und in der Arbeit mit und für Menschen mit Behinderungen. Und wir haben uns dann entschieden, die öffentlich zu machen. Wir haben sie auch nicht vertrauensvoll von der Regierung bekommen, sondern wir haben sie inoffiziell bekommen. Und uns war wichtig, weil das ja Hunderttausende, Millionen Menschen im Land betrifft, dass sie davon erfahren. Und es war ganz schön aufregend, was wir danach an Rückmeldungen bekommen haben und auch wie das Menschen auffüllt. Und bei dir so?
So etwas wie politische Wirksamkeit. Ja, mich beschäftigt im Moment tatsächlich etwas, was jetzt zweimal in kürzester Zeit passiert ist. Einmal zu der Rede zum 1. Mai, da war ich in Mainz bei dem Bistum und habe mich mit einem Arbeitgebervertreter doch deutlich angelegt, allerdings nicht fauchend, so etwas tue ich ja nicht. Aber es kamen dann dennoch zwei Medizinstudenten hinterher zu mir und sagten, eigentlich war das unnötig, wir hören genügend Krawalle. Und es wäre doch eigentlich ganz nett gewesen, zunächst mal so die Grundlinien der Gemeinsamkeit auszuarbeiten, bevor man dann in diesen öffentlichen Konflikt, in den offenen geht. Wenige Tage später sprach ich dann mit Kevin Kühnert, unserem Gast heute, und sagte in Vorbereitung zu der Republika, wo wir in der Woche immerhin eine ganze Stunde haben und ich freue mich da sehr drauf. Also sag mal, was sind denn so die Trennungslinien, wenn wir da über die ganze Frage von Polarisierung und Vermögen und bist du dann der Good Guy oder der Bad Guy? Dann sage ich, es macht mir auch überhaupt nichts aus, Kevin, Bad Guy zu sein. Und er dann in einer absoluten Ruhe, es war so ein Zoom-Meeting, sagte, also was ist das denn? Also wir können doch einfach mal gemeinsam uns überlegen, wie es mit der Vermögensverteilung, der Einkommensverteilung und KI und solchen Ungleichheiten aussehen. Warum braucht es da Good and Bad? Und das passte genau zu diesem Bistum zusammen und das hat mir viel zum Denken gegeben. Ich bin damit noch nicht durch, wie man eigentlich solche politischen Diskurse führt. Und damit höre ich auch auf, bevor ich hier Monologe halte und stelle Kevin Kühnert vor, den man eigentlich nicht vorstellen muss. Ein junger Mann an meiner Seite. 1989 geboren, JUSO-Bundesvorsitzender 2017. Dann stellvertretender SPD-Vorsitzender, Generalsekretär bis 2024. Auch Abgeordneter des Deutschen Bundestages 2021 bis 2025. Jetzt Leiter der, das weiß ich gar nicht, wie er das ausdrücken würde, ich sage immer Bürgerbewegung, Finanzwende seit 2025. Bekannt durch vieles, auch durch dieses No-GroKo. Und also insbesondere so in der Generation, ich erzähle ja viel gerne Biografisches, so eine Projektionsfläche meines Sohnes und der Generation der 1994, 95 Geborenen. Und wenn ich dann sagte, Philipp, was ist denn eigentlich cool an Kevin, dann sagte er immer, naja, der wirkt nicht so peinlich jugendlich. Also die meisten, die wollen so jugendlich wirken, aber er wirkt auf eine unpeinliche Art jugendlich. Und dann kam immer, ja, der ist wenigstens auch einer, dem man was glaubt, so dieses Authentizitätsdings. Und dann hat ihn beeindruckt als Mediziner, dass er so eine Rhetorik hat, die man offensichtlich als Mediziner nicht hat. Das war also so. Und ich glaube, da steht mein Sohn wirklich so für eine ganze Generation, die jetzt auch blutet, weil es Kevin in der Politik so nicht mehr gibt und weil man Finanzwende so gar nicht kennt. Und mit dieser kleinen Einleitung kommen wir zu der eigentlichen Frage des heutigen Tages und des Podcasts, nämlich: Der Sprung hat ja schon stattgefunden. Bereitet man sich gerade auf diesen Sprung vor? Ist es laues, kaltes, heißes Wasser? Da sind wir jetzt richtig gespannt.
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Sehr gerne. Und ich habe mir tatsächlich erlaubt, ein bisschen mit Spontanität jetzt in diesen Moment reinzugehen und das so ein bisschen kommen zu lassen, was ich eigentlich als diesen Sprung werte. Für mich war klar, es muss einer in der Vergangenheit sein, weil das sind die Situationen, die ich wirklich jetzt auch analysieren und bewerten kann. Und und Jutta, du bist im Prinzip auch schon darauf eingegangen. Ich würde sagen, es ist wirklich die Anfangsphase als JUSO-Vorsitzender gewesen. Das war der eigentliche Sprung, weil, was ist ein Sprung? Also wirklich auch eine Ortsveränderung von einem Ort zum anderen, es trägt einen dann ein ganzes Stück und dann kommt was Neues. Und da war die Distanz eigentlich am größten zwischen meinem Leben auch, wie es vorher gewesen ist, und wie es sich dann binnen 2-3 Monaten entwickelt hatte, weil ich bin ja an einem Freitag im November 2017 gewählt worden, 5 Tage nachdem Christian Lindner in einer dunklen Nacht hier in Berlin wenige Steinwürfe entfernt an der Landesvertretung Baden-Württemberg mit seiner Meute vor die Presse trat und verkündete, es sei besser, nicht zu regieren als falsch zu regieren. Und plötzlich wurde aus der Gewissheit, dass wir jetzt eine Jamaika-Koalition bekommen, gingen alle Augen zur SPD rüber und mit der Frage, na, machen wir wieder große Koalition. Und plötzlich waren wir mitten in dieser Debatte drin und ich kurz zuvor dachte, ich werde jetzt halt Vorsitzender der Jugendorganisation von der größten Oppositionspartei und hin und wieder wird mal eine Zeitung anfragen nach einem Zitat, war so plötzlich mitten im Zentrum dieser Diskussion und musste dann schwimmen, weil es ging ja gar nicht anders.
Spannend, du bist nicht der oder die erste JUSO-Vorsitzende bei uns, ne? Wir hatten auch schon Andrea Nahles zu Gast, für die war auch die Entscheidung, JUSO-Vorsitzende zu werden, auch ein ganz zentraler Sprung.
Absolut. Das kam auch hier, ich hatte was anderes erwartet, aber da kam auch tatsächlich der JUSO-Vorsitz.
Du hast uns schon ein bisschen mit reingenommen in die Situation. Vielleicht nochmal, bevor Christian Lindner, übrigens scheint es da ja ein Muster zu geben bei ihm, aber bevor Christian Lindner da mit seiner Meute vor die Kameras getreten ist, wie lief das, dass du dich entschieden hast, als JUSO-Vorsitzender zu kandidieren?
Zu dem Zeitpunkt 2017 war ich ja schon 12 Jahre aktiv bei den JUSOs. Ich bin 2005 eingetreten und bin insofern, glaube ich, auch ein ganz gutes Beispiel, um nochmal zu zeigen, politisches Engagement startet fast ausschließlich und immer im Ehrenamt. Also wenn man mit 15 zu sowas hingeht, dann ist das so wie andere, die zum Fußballtraining gehen oder zur Orchesterprobe oder ähnliches. Man macht das, weil das Teil der Freizeitgestaltung ist, weil man da Freude daran hat und ein persönliches Interesse. Und so war es bei mir auch. Aber ich war auch nie einer Form von Verantwortung abgeneigt. Das heißt, die habe ich früh dort begonnen zu übernehmen und habe so die klassische Schrittfolge eigentlich gemacht. Vor Ort bei den JUSOs in Berlin und dann bin ich irgendwann dort Vorsitzender gewesen und dann stellvertretender JUSO-Bundesvorsitzender. Und dann gibt es, das Katja, weißt du auch aus deiner aktiven Politikzeit noch, es gibt dann ab einem gewissen Punkt keine festgeschriebenen Gesetze, wie im Vorfeld von einem Parteitag oder so irgendwann diese Entscheidungen gefällt werden, sondern es sind informelle Mechanismen. Es gibt so eine Art Führungsreserve, wo irgendwie alle wissen, das sind so 3-4 Personen, die kämen für sowas in Frage, die könnten jetzt den nächsten Schritt machen. Ja, und irgendwann sprechen einen Leute an, dann muss man sich selber überlegen, will ich das, betreibe ich das jetzt aktiv? Und ich würde sagen, es ist dann so im Sommer 2017, also so 4 Monate vor der Entscheidung, das war so in etwa der Moment, da zeichnete es sich ab innerhalb der JUSOs, da konnte ich dann so langsam mit dem Gedanken schwanger gehen, dass das jetzt demnächst passieren wird.
Und was war der Sprung vor dem Sprung? Also warum kein Fußball, warum kein Orchester, warum nicht was anderes?
Ich habe ganz lang Handball gespielt, viele, viele Jahre, und habe es dann ein Stück weit auch für die Politik irgendwann sein gelassen, weil Mannschaftssport neben vielen Vorteilen einfach einen großen Nachteil mit sich bringt. Er erfordert ein hohes Commitment, zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten zu sein. Das erfordert blöderweise Politik auch und dann musste ich zwischen diesen beiden Sachen entscheiden.
Aber würdest du sagen, dass es für dich einen bestimmten Zeitpunkt gab, wo du gesagt hast, jetzt entscheide ich mich, ich werde irgendwie aktiver Politiker? Weil ich bin das ganz oft früher gefragt worden, dann so bei Besuchergruppen, wann haben Sie sich denn entschieden, Politikerin zu werden?
Genau, das war ja die Frage des Sprungs vor dem Sprung.
Ich konnte das nie beantworten, weil das hat sich doch ganz normal ergeben. Das war sozusagen wie, es lief organisch darauf hinaus. Also man entscheidet sich dann irgendwann mal was anderes nicht zu machen. Aber ich hätte das nie sagen können, weil das…
Ja, deshalb fragen wir ja Kevin.
Das finde ich auch spannend, ob es bei dir anders war.
Nee, also der Schritt, oder dass ich mich dann wirklich auch als Politiker bezeichnet oder
das
zumindest nicht zurückgewiesen hätte, ist eigentlich erst später gekommen, weil… Also das, was mir und früher auch Andrea Nahles passiert ist als JUSO-Vorsitzende, ist nicht der zwingende Normalfall. Es gibt auch viele, die waren JUSO-Vorsitzende und werden jetzt nicht andauernd auf der Straße erkannt und ist auch nicht eine politische, professionelle Karriere unbedingt draus geworden. Also es ist kein Automatismus. Das ist auch kein Job im eigentlichen Sinn, sondern ein völlig ausuferndes Ehrenamt, was man da inne hat. Und insofern war der Sprung eigentlich mehr ein Schritt, der zum Sprung wurde, ohne dass es geplant war. Ich bin bewusst den Schritt gegangen zu sagen, ne, ich gehe noch einen Schritt weiter in der Organisation, werde Vorsitzender. Aber dass die Distanz so groß ist, nämlich dass diese Entscheidung für mich auch mit zum Beispiel mit dem Verlust von Anonymität einhergegangen ist. Also dass binnen 3-4 Monaten plötzlich das halbe Land mein Gesicht und meinen Namen kannte, dass meine Eltern mir berichtet haben, dass bei ihnen zu Hause an der Tür irgendwelche Leute klingeln, sich als Medienvertreter vorstellen und irgendwas über mich wissen wollen oder so. Das habe ich natürlich nicht aktiv entschieden in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich kandidiere auf dem JUSO-Bundeskongress, sondern das waren dann die Umstände, unter denen das stattgefunden hat.
Dann bin ich jetzt doch wieder, ich komme ja in diesem Podcast immer in die Situation, die biografische Hürde zu sein. Ich meinte jetzt tatsächlich, was dazu geführt hat, dass du die Politik als Ehrenamt wähltest und nicht weiter Handball spieltest als 15-Jähriger. Also gab es da bestimmte politische Rahmenumstände, wo du sagtest, ja, also da muss ich mich jetzt engagieren, da will ich mich jetzt engagieren. Waren das irgendwelche Freundschaften, wo man dann, so wie ich Latein gelernt habe, weil meine beste Freundin Latein lernte, waren das so? Also was gab denn da den Ausschlag?
Ich glaube, wenn man es abschichtet, ist das ausschlaggebende Neugier gewesen. Weil mit 15, da war ich ja noch tief in meiner Schulzeit drin, auch noch einige weitere Jahre. Und ich habe den Gang zu den JUSOs als etwas empfunden, wie andere später den Beginn ihres Studiums beschreiben. Die Öffnung in eine bislang unverschlossene Diskussions- und Debattenwelt hinein, mit Älteren plötzlich konfrontiert zu sein, die aus einem ganz anderen Hintergrund als dem meiner Mitschülerinnen und Mitschüler argumentieren, die andere Erfahrungen haben, die einen mit Thesen und Ideen konfrontieren, die man so im Schulunterricht bislang nicht erlebt hatte. Also das ist für mich ein Blick über den Tellerrand einfach hinaus gewesen.
Es war eine Neugierde auf dich selbst quasi.
Ja, und was man alles Spannendes diskutieren und denken kann und natürlich auch kulturell, also auch jugendkulturell bietet sich in so einem Verband einfach nochmal was Neues. Man kommt plötzlich in eine Welt von eher so Anfang, Mitte 20-Jährigen rein, obwohl man dann selber als 15-, 16-Jähriger dazwischen ist. Das ist natürlich auch ein spannender sozialer Aufstieg, den man da auf eine Art macht und den man auch genießt in diesem Alter.
Interessant. Ich habe noch eine Frage dazu und dann erzähl mal, warum du das total verstehst.
Nee, dieses Gefühl, mit anderen und dadurch dann auch mit was Größerem verbunden zu sein.
Das auch mit der Handballmannschaft, dann wären die aufgestiegen und dann hätten sich ja auch, das Handball ist ja auch etwas, wo ganz unterschiedliche Kulturen, deshalb ist ja der Sport so toll, aufeinandertreffen.
Ist er auch, ja.
Es ist natürlich altershomogener als dann in die Partei. Das hat mir jetzt eingeleuchtet, dieses Alters und sich beweisen zu können und tatsächlich neue Welten zu erschließen, auch neue Denkwelten zu erschließen.
Na, und andere Fähigkeiten werden noch abgefragt, glaube ich, als beim Handball.
Das hätte ja auch sein können, dass es jetzt ein bestimmter historischer Anlass gegeben hätte. Oder? Ich würde mich wirklich dafür interessieren, ab wann du so gemerkt hast, dass du, ich benutze jetzt deinen Ausdruck, zu einer Führungsreserve gehörst.
Ich denke spätestens eigentlich, als ich Vorsitzender der Jusos in Berlin geworden bin. Was ne, in einem linken Jugendverband ist die Organisation in der Hauptstadt schon eine, die nicht ganz unwichtig ist, von der Größe her, auch was so ein bisschen eine Hegemoniemöglichkeit in der Organisation angeht. Also da gucken dann noch einfach viele hin. Insofern waren wir sehr interessant und ich bin das relativ jung dann geworden, 2012 mit Anfang 20 und habe dann schon auch schnell gemerkt, dass ich auch in diesem großen bundesweiten Verbund von Jusos eine wichtige, auch koordinierende Funktion übernommen habe, dann auch maßgeblich mitentscheiden konnte, wer zu der Zeit bundesweit die Verantwortung hatte. Und das sind einfach Sachen, die kann man nur bedingt lernen.
Hast du das denn verstanden? Also ich frage, weil ich, als ich in den USA studiert habe, da wurde ich auch von meinen Kommilitonen damals, klar, da hat man solche Spiele gemacht, wer macht mal Karriere? Und es waren zwei Leute und darunter war ich. Das hat sich mir nie erschlossen, warum jetzt in diesem Etepetete-Kreis, ja, die ausgerechnet auf mich kommen. Hat sich dir das erschlossen? Also wusstest du, aha, ich kann jetzt besser, ich habe eben die Rhetorik angesprochen, argumentieren, ich bin wahrscheinlich schneller oder gewandter, kann unterschiedliche Fäden zusammenziehen. Also warum das so war? Also
ja, doch, das traue ich mir schon zu, aus heutiger Sicht auch zu sagen. Das ist sicherlich also ein gewisses rhetorisches Talent einfach gewesen. Da habe ich Glück gehabt bei der Talentverteilung. Das ist
bei der Talentverteilung oder bei der Aneignung?
Beides. Und
ich höre jetzt auf, danach zu fragen. Das ist mein Lieblingsthema, naja, wie du weißt. Naja, naja.
Und dann auch ein gewisses Talent, dann auch Sachen zu organisieren und Menschen auch zu motivieren, sich zu engagieren, weil wir bewegen uns im Ehrenamtsraum. Ist ja nicht, ne, ist ja nicht mein Personal gewesen, was ich da auf Projekte geschickt habe, sondern es geht ja darum, Mitgliedern einen Sinn aufzuzeigen, der sie intrinsisch motiviert zu sagen, jawohl, dafür möchte ich mich einsetzen, dafür möchte ich meine Zeit hergeben, dafür möchte ich zu all diesen Treffen hingehen, zu Demonstrationen und Ähnlichem. Und das hat einfach gut damals funktioniert. Und ja, dann sicherlich auch selber die Bereitschaft, auch viel Ressourcen da reinzugeben, weil ab einem gewissen Punkt unterscheidet sich die Antwort auf die Frage, wer macht eine Führungsaufgabe, auch danach, ob man bereit ist zu sagen, ja, und dafür gebe ich jetzt noch einen Abend mehr in der Woche her und noch zwei Wochenendseminare mehr, die ich bereit bin, mit zu unterstützen. Und das war ich in aller Regel.
Als du zum Juso-Vorsitzenden kandidiertest, sah es danach aus, dass die SPD eine große Oppositionspartei ist. Dann kam alles anders und ihr musstet ja sehr schnell als Jusos, du ganz frisch auch noch in diesem Amt ja quasi noch gar nicht in Routinen eingespielt, entscheiden, wie ihr euch dazu verhaltet. Versucht doch mal, diesen Entscheidungsprozess jetzt für Leute, die nicht so drinstecken, nachvollziehbar zu machen. Wie bist du das angegangen? Hast du eingeladen zu langen Pon-Kontralisten oder wie läuft das ab?
Glücklicherweise hatten wir dafür gar nicht die Zeit, sowas zu machen. Also wenn heute wir auf diesen ersten 3 Monate zurückgucken, dann wird gerne von der No-GroKo-Kampagne gesprochen. Im Rückblick hatte das auch Züge einer Kampagne. Streng genommen war es das aber nicht, weil eine Kampagne beinhaltet üblicherweise auch eine planhafte Herangehensweise. Die konnte es gar nicht geben, weil wir hatten ja bis wenige Tage vorher kein Wissen von der Situation, die entsteht. Das heißt, wir haben vieles, und das war gut, aus einer Mischung aus Intuition und natürlich einer Grundüberzeugung, die da gewesen ist, entschieden. Und uns war schnell klar, also Sonntag auf Montag die Pressekonferenz von Lindner, und dann war relativ schnell klar, der Plumpsack landet bei der SPD. Steinmeier hatte dann die SPD-Spitze ermahnt und dann gab es Gremiensitzungen und dann sah man, wie sie langsam alle umfielen und sagten staatspolitische Verantwortung. Es war auch alles noch kurz vor einem Parteitag der SPD Anfang Dezember mit Neuwahlen, auch immer alles ganz schwierig. Also es sortierte sich. Was wir wussten, unser Kongress, der dann Freitag bis Sonntag danach danach stattfand, das ist die erste bundesweite SPD-Veranstaltung danach, bei der dann auch Martin Schulz, damals
danach
noch Parteivorsitzender.
Nach der Verkündung von Christian Lindner.
Genau. Das heißt, es war klar, wir sind der erste Ort, an dem auch so für die mediale bundesweite Öffentlichkeit sich jetzt mal zeigt, na, wie guckt denn die Parteibasis eigentlich da drauf? Machen denn die Mitglieder diesen Swing jetzt mit? Und Martin Schulz kam als Parteivorsitzender, Andrea Nahles als, dann ist sie noch Fraktionsvorsitzende damals gewesen, Lars damals als Generalsekretär, also die kamen dann alle zu uns. Ach, und der arme Martin Schulz, er war ganz krank von dem ganzen Wahlkampf und einem danach kam mit 40 Fieber zu uns nach Saarbrücken und hat auch einen ganz schlechten Auftritt, hat diesen schlimmen Satz da gesagt, ich strebe gar nichts an und so. Und wir haben es geschafft, und das ist bei einer linken Jugendorganisation eigentlich fast ausgeschlossen, wir haben es geschafft, eine einstimmige Resolution auf diesem Juso-Bundeskongress aus dem Boden zu stampfen und zu beschließen, dass wir einen erneuten Gang in so eine Koalition ablehnen, weil wir gesagt haben, es gibt auch Alternativen dazu, man versündigt sich jetzt nicht an der Demokratie, es gibt andere Mehrheiten.
Du bist schon beim Juso-Party, trotzdem musstest du ja als derjenige, der kandidiert und dann auch den Juso-Kongress vorbereitet hat, ja eine Entscheidung treffen. Kannst du nochmal transparent machen, wie läuft das ab? Hörst du auf dein Bauchgefühl und sagst, okay, so ist es und jetzt schlage ich das anderen vor? Oder wie ist so ein Reflexionsprozess bei einer Führungskraft wie dir?
Na, dass wir nicht für einen Eintritt in eine große Koalition sind, da muss ich nichts analysieren und muss auch keine Rücksprache halten. Das gehört dann zur DNA der Jusos in so einem Moment dazu. Das hat auch nicht ernsthaft in der Parteispitze jemand erwartet, dass die Jusos sagen, ja, das ist jetzt richtig. Aber wie generalstabsmäßig und umfassend wir das betreiben, das mussten wir dann schon überlegen. Und mir ist rund um diesen Kongress dann schnell bewusst geworden, also A, dass ich den absoluten Rückhalt nach innen habe. Ich hatte am Freitag bei der Wahl zum Vorsitzenden irgendwie 75% oder so gekriegt, das ist bei den Jusos sehr okay, aber ich hatte eben am selben Abend, eine Stunde später, 100% Zustimmung für die Resolution. Und das heißt, ich wusste, wenn ich jetzt die nächsten 3 Monate oder wie lange auch immer alle meine Energie in dieses Projekt reingebe, dagegen zu opponieren und Alternativen aufzuzeigen, dann habe ich den vollen Rückhalt meiner Organisation und muss mir keine Gedanken machen, dass die sagen, hä, wir haben dich aber für was anderes gewählt, du sollst hier nicht die ganze Zeit rumrennen und der Bundespartei erzählen, welche Koalition sie machen soll oder nicht. Und in diesem Bewusstsein habe ich dann mit Benny, meinem damaligen Pressesprecher, der mein Sparringspartner bei all dem gewesen ist, haben wir dann schnell gemerkt, jetzt gibt es ganz viele Veranstaltungsanfragen. Alle wollten diskutieren. Dann haben wir angefangen zuzusagen. Dann haben wir gemerkt, es sind so viele Termine, wir müssen das in eine sinnvolle Reihenfolge bringen. Ich kann ja nicht irgendwie heute Flensburg, morgen Freiburg, das ergibt ja keinen Sinn. So ist diese Tour entstanden. Ja, dann haben wir gesagt, gut, dann vermarkten wir es ein bisschen, machen wir eine No-GroKo-Tour da draus. Die hat natürlich wiederum mediales Interesse geweckt. Dann gab es Leute, die wollten das.
Das ist so eine richtige Geschichtsstunde im Moment.
Dann wollten Leute Porträts drüber schreiben und irgendwo wartete Spiegel TV. Und letztlich, leider muss man sagen, warum hat das alles so gut geklappt? Und ich glaube, wir kamen auch sehr sympathisch einfach dabei rüber, weil wir eine Stimmung, die in der SPD am Ende nicht eine Mehrheit hatte, aber eine große Sympathie und außerhalb auch, weil wir die einzigen waren, die dem Gesicht und Stimme gegeben haben. Ich habe viel über Repräsentation oder Nichtrepräsentation in Parteien in dieser Zeit gelernt, weil im Parteivorstand der SPD saßen manche, die hatten mehr die Faust in der Tasche als andere, aber im Wesentlichen saßen dort eigentlich nur Leute, die waren stimmberechtigt und haben gesagt, naja, wir müssen da jetzt reingehen. Und dem stand eine Parteibasis und auch Wählerschaft gegenüber, wo mindestens mal ein Drittel, wenn nicht mehr, gesagt haben, ich sehe das überhaupt gar nicht ein, warum wir das machen sollen. Und wenn das dann in Talkshows, auf Bühnen und so weiter debattiert werden soll, dann muss jemand die Stimme für diese Position sein. Ansonsten gibt es eine Schieflage in der Debatte.
War das dann letztendlich ein stabilisierender Faktor?
Ja.
Für die Gesamtpartei?
Ja, ich glaube, die SPD konnte im Nachhinein sehr dankbar sein, dass das alles so stattgefunden hat.
Ich sehe das auch so. Ich wollte nur sehen, wie du da.
Und wir haben auch dann anfangs an den Zahlen sehen können, von den vielen tausend Menschen, die ja dann auch eingetreten sind, kurzfristig um Teil der Mitgliederabstimmung zu sein, sind die allerwenigsten, nachdem sie verloren hatten, wenn sie denn für ein Nein eingetreten waren, wieder ausgetreten, weil sie gemerkt haben, naja gut, also ich kann jetzt in der Demokratie nicht immer erwarten, dass ich gewinne, aber ich war Teil eines wahrlich basisdemokratischen Prozesses, bei dem war meine Meinung gefragt, bei dem ist sehr Grundsätzliches miteinander diskutiert worden, bei dem hat die Parteispitze jetzt auch gemerkt, mit welcher Erwartungshaltung sie jetzt eigentlich in diese Koalition geschickt wurde. Und das hat die Partei enorm belebt.
Ja. Fehlt es heute?
Ja, das kann man halt nicht am Reißbrett entwickeln. Ne? Deswegen war mir das wichtig auch zu sagen, es ist nicht unser Genie gewesen, dass wir das alles so geplant hätten, sondern das Möglichkeitsfenster hat sich aufgetan und wir sind einmal durchgegangen und auch viele von der anderen Seite sind sehr verantwortungsvoll damit umgegangen. Ich erinnere mich an Diskussionen mit Leuten wie Thorsten Schäfer-Gümbel und anderen, die dann auch, ne, die sehr verantwortungsvoll auch die Gegenposition eingenommen und wirklich mal so eine Diskursbreite auch in einer Partei aufgezeigt haben. Das habe ich als sehr positiv empfunden.
Und als denn das Mitgliederverfahren durch war und das Ergebnis, du hast es ja ein bisschen eher gewusst, bevor es an die Presse ging, hast du es als eine Niederlage empfunden oder war es eher so, das ist so ein Gefühl von, es ist ja ganz beachtlich, was wir erreicht haben?
Oh, ich habe es schon als eine Niederlage empfunden. Also ich hatte eher damit gerechnet, da so gut kenne oder kannte ich die SPD natürlich auch. Aber wenn man so viel Energie da reinsteckt, dann wollte ich schon auch, dass wir uns durchsetzen. Aber ich war sicher, dass es eine nachhaltige Veränderung mit sich gebracht hatte. Und deswegen war es nicht vergebens. Und das hat uns, glaube ich, mit dem Aufwand versöhnt, den wir vorher betrieben hatten.
Ich möchte da nochmal, wie immer, nochmal zurück. Also es ist unsere Verteilung irgendwie. Ich verstehe das schon, dass es die Rahmenbedingungen braucht. Auf der anderen Seite, wenn uns im Moment irgendetwas fehlt, dann ist das genau das, was du sagtest, sind Leute, die Sinn aufzeigen für andere, die andere motivieren, ihre eigene Zeit reinzugeben, die sie motivieren, sich zu engagieren. Muss man jetzt wirklich warten? Und wenn man warten muss, bis solche Rahmenbedingungen dann in anderer Art sich wieder ergeben, was könnten das dann für Rahmenbedingungen sein? Weil das ist ja genau das Übel, welches wir im Moment, zumindest bei den größeren Volksparteien, das kann man so auch nicht mehr bei demokratischen Parteien, sage ich jetzt, haben, ist, dass viel zu wenige Leute bereit sind, Zeit reinzugeben, Sinn zu sehen, sondern dass es eben sehr stark dann mit und Anhänger und Wählerinnen und Wähler der AfD sind, die diese Sinn diese Zeit und das Engagement eingeben. Wenn ich im Osten Deutschlands bin, sehe ich das allenthalben.
Ja, weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe gerade noch mal reflektiert. Das ist ja noch keine 10 Jahre her.
Es ist wie gestern, ja.
Aber wenn ich so die
so viel passiert seitdem.
Genau. Wenn ich so die Rahmenbedingungen noch mal mir vergegenwärtige, wie sie damals vorgeherrscht haben, das fühlt sich schon an wie eine andere Welt. Also die AfD war damals frisch erstmals in den Deutschen Bundestag eingezogen, 2017 bei dieser Bundestagswahl. Wir hatten mehrere Koalitionsoptionen im demokratischen Spektrum, die zur Verfügung gestanden haben. Die großen Volksparteien, wenn man sie so nennen wollte, da hatten noch deutlich mehr Mitglieder, als sie heute haben. Ehrlicherweise, jetzt kenne ich nun nach den Zeiten als Generalsekretär auch die organisatorischen Rahmenbedingungen. Ja, die SPD hat sich damals Zeit genommen, irgendwie 3 große Bundesparteitage allein für diesen Prozess in wenigen Wochen abzuhalten. Wir hatten ja nicht nur den im Dezember, wo gewählt wurde und wo entschieden wurde, naja, wir gehen jetzt in Sondierungsgespräche. Wir haben dann einen Sonderparteitag im Januar in Bonn gehabt, wo mit ganz knapper Mehrheit entschieden wurde, dass wirklich in die Koalitionsverhandlungen reingegangen wird. Dann dieses Urwahlverfahren unter Beteiligung von so vielen Mitgliedern. Ich finde auch alles in einem medialen Umfeld, was schon modern war. Also Twitter hat damals, so hieß es ja noch, eine durchaus große Rolle gespielt, aber ich habe im Rückblick nicht den Eindruck, dass es so von allen Seiten durch 1000 Linsen betrachtet war, wie heute. Also ich finde heute die Vorstellung, dass eine Partei sich 3 Monate Zeit nimmt, um mit sich einen internen Entwicklungsprozess zu machen und zu so einer Entscheidung zu kommen, ich kann mir das kaum noch vorstellen.
Ich finde, es eine Sache, die sich deutlich verändert hat, und manchmal stolpern noch Leute gerade in der Bundesregierung darüber. Früher hattest du schon das Gefühl, klar, immer was man sagt als PolitikerIn in einem führenden Amt kann irgendwo anders wiedergegeben werden. Aber in der Regel war es so, man ist am Stammtisch beim Bauernverband oder sozusagen, und überall spricht man ein bisschen anders und du sprichst eher zu den Leuten, die da sind. Heute durch Social Media und Echtzeitkommunikation kann alles, was du sagst und was du manchmal aufs Publikum mit den Augenzwingen und irgendwas sagst, rausgenommen werden und dann aus dem Kontext rausgelöst, öffentlich und so weiter. Also so manche Aussage, ja, die auch Bärbel Baas beim Juso-Kongress getroffen hat, das war also, ne, das hat man mal zu einem Publikum gesagt, jetzt nicht im Sinne von, die sprechen mit gespaltenen Zungen, aber man lässt sich halt darauf ein, es ist ja auch ein bisschen ein Dialog, na, wenn du eine Rede hältst. Und das ist total, du musst jeder Satz, den man sagt, muss daraufhin geprüft werden, wie kommt der an oder muss man nicht machen, aber dann kann es halt passieren, dass der aus dem Kontext rausgelöst groß aufgezogen wird und alle zu diesem Satz reden, ohne überhaupt die ganze Rede gesehen haben. Und das macht was. Ich glaube auch, dass das ein bisschen Substanz und Ernsthaftigkeit wegnimmt. Und das ist schon noch ein Problem dazu. Hast du, weil 2017, das war ja noch, da fing das an bei dir, dann war diesen 3 Monate die spannende Zeit, dann ging das weiter, es gab die nächsten großen Entscheidungen bei der SPD, nämlich wer wird Vorsitzender. Da habt ihr euch als Jusos ja eingebracht, wart ganz erfolgreich damals mit eurer Wahlentscheidung, das muss man ja nochmal sagen, ihr hattet damals Novabo, also Norbert Walder-Borjans und Saskia Esken unterstützt, die sind es dann auch geworden, war ein Erfolgserlebnis für euch?
Unbedingt, ja. Um es historisch nicht auszulassen, erstmal wurde noch Andrea Nahles Parteivorsitzende. Das war sie ja zum Zeitpunkt der No-GroKo-Kampagne noch nicht. Sie wurde es dann auch erst in einer Kampfkandidatur auf dem Parteitag gegen Simone Lange, damalige Oberbürgermeisterin von Flensburg. Ja. Und blieb ja leider
kaum. Die dann zu BSW gegangen ist.
Ja, ja, es ist alles sehr wild. Und ein knappes Jahr später war dann Europawahl im Mai 2019, ganz schlechtes Ergebnis, und danach ist Andrea dann zurückgetreten, und dann hatten wir diese Vakuumphase, diese sehr lange mit vielen Pärchen, die sich beworben haben um den Vorsitz, und es hat ja ein bisschen Anlauf gebraucht, bis wir als Jusos dann auch identifiziert hatten, wer, ja, also wo es inhaltlich stimmt, wo wir das Zutrauen haben, dass es auch, wenn man gewählt würde, funktioniert und dass eine Mehrheit zustande kommt.
Und da gab es Leute, die wollten, dass du ins Rennen gehst. Und das ist ja ein Sprung, den du nicht gemacht hast. Magst du uns sagen, warum du diesen Sprung nicht gemacht hast oder was damals so Überlegungen waren?
Ja, es ist einfach eine kritische Selbstbefragung, die ich dann gemacht habe. Also die muss man sich ja wirklich ganz persönlich stellen, diese Frage. Ne? Selbst wenn alles, ne, wenn alle einem die Unterstützung versichern und sagen, und super, und wir sind dabei und ich helfe und ich rufe auf und so. Aber am Ende geht es ja nicht nur darum, eine Kampagne zu machen, sondern du machst sie ja, um dann auch gewählt zu werden. Und dann musst du dich fragen, so, dann ist irgendwann der Konfettiregen ist verflogen und das Scheinwerferlicht ist weg, und dann hast du diese Verantwortung und sollst diesen Laden zusammenhalten, eine Regierungspartei, die in einer Regierung ist, der du selber gar nicht angehörst. Du sitzt nicht mal im Deutschen Bundestag drin und so. Und das fand ich alles schräg, die Vorstellung, das sein zu sollen. Und
was war denn da so anders im Vergleich zu deinem Juso-Vorsitz? War das nicht eine logische Weiterentwicklung, um jetzt nochmal diese Reserve-Hoffnungsträger und dieses Ganze, also.
Aber es wäre auch viel zu schnell gewesen, ne? Also alles, was wir eben besprochen haben, meine Wahl zum Juso-Vorsitzenden und No-GroKo-Kampagne war 1,5 Jahre her. Vorher kannte mich kein Mensch. Auch in dieser Partei kannte mich kein Mensch.
Das wollen wir ja gerade rausfinden. Also es kam dir zu schnell vor, zu beschleunigen.
Ja. Ja, absolut.
Also schon so, dass du sagtest, eigentlich bin ich dafür noch nicht fertig.
Ja, und eine Bundespartei hat auch eine andere Funktion als eine
Jugendorganisation.
Genau, eine Jugendorganisation tritt erstmal gar nicht bei einer Wahl an. Also per Definition bewirbt sie sich gar nicht darum, quasi im Sinne einer Volkspartei fürs große Ganze und auch für alles, womit man lebensweltlich selber vielleicht gar nicht so zu tun hat, Verantwortung zu übernehmen. Insofern passte das schon mal einfach nicht. Und natürlich ist die SPD dann auch in ihrer, als Partei in ihrer Mitgliedschaft noch mal viel komplexer, als es jetzt ihre Jugendorganisation ist, die allein schon durch den Faktor Alter homogener aufgestellt ist als so eine bundesweite Partei mit ihren Regionalaspekten und ihren Altersverwerfungen und allem, was da dazugehört. So, und jetzt glaube ich auch, also wenn nur Senioritätsprinzip bringt einen auch nicht weiter. Aber man muss schon überlegen, wenn es so einen heftigen Bruch in der Partei gibt und die Antwort ist dann, dass jemand, der auf all diesen Ebenen noch nicht tätig gewesen ist, das anleiten soll, das schien mir, also nur auf so einer Euphorie oder Sympathiewelle da rein zu surfen, von diesem Gefühl habe ich mich nicht verführen lassen, würde ich mal sagen.
Also es war nicht die Angst des Scheiterns, also die Angst, dann, dass du mit dem Pärchen da nicht gewählt werden würdest, sondern tatsächlich die realistische Chance, dass man dann das Amt plötzlich hat. Und dann ist einfach ein Tick zu schnell zu viel wird.
Ja, und dass ich auch glaubte, an einer anderen Stelle einen sinnvolleren Beitrag leisten zu können. Ich habe ja nicht gesagt, um Gottes Willen, das wird uns jetzt alles als Jusos zu viel. Wir haben ja schon signalisiert, wir wollen Teil dieser Neuaufstellung der SPD werden. Ich bin ja dann am Ende auch Stellvertreter von den beiden geworden und es hat ja auch inhaltlich dann wirklich Verschiebungen in der Parteispitze gegeben. Der Parteitag, auf dem die beiden dann formal bestätigt wurden, war der, auf dem die SPD ihr neues Sozialstaatskonzept damals beschlossen hatte und das erste Mal es nach 15 Jahren geschafft hatte, die Hartz-IV-Diskussion mal in etwas Konstruktives, nämlich was denn stattdessen eigentlich kommen soll, weiterzulenken. Und das waren Beiträge, die stehen für sich und die hatten einen Wert, unabhängig davon, wer am Ende irgendein Amt innehatte. Dass es dann auch noch geklappt hat, dass die beiden auch noch gewählt worden sind, ja, umso besser. Also das war natürlich, haben wir aber erst am Ende gemerkt, dass das klappen kann.
Von diesem Parteitag, der ist sehr schön dokumentiert, weil es gibt ja eine Dokumentation über Kevin. Und ich habe die natürlich gesehen und mitgefiebert. Und vor allen Dingen, weil da die Sanktionsfreiheit, da kommt auch Franziska Trosel vor. Und ich fühlte mich erinnert an Papiere, die wir beide gemeinsam zur Sanktionsfreiheit, Kritik des ganzen Sanktionssystems bei Hartz IV geschrieben hatten. Und merkte, wie so ein Ring um die einzelnen Sätze ist. Und das war sehr beeindruckend und toll. Und noch schöner war das am Ende, dass tatsächlich auch ein paar Verbesserungen, reichte mir alles nicht aus, aber schon ein paar Verbesserungen im Bereich im Sozialgesetzbuch 2 mündete. Und wenige Jahre später ist das alles rückabgewickelt. Das ist schon auch ein bisschen frustrierend. Aber bevor wir so weit vorausspringen, vielleicht noch mal ein bisschen vorgespult. Du wurdest dann Stellvertreter, dann hast du ja noch mal in der Partei noch mal mehr Verantwortung übernommen. So,
da haben wir eine Wahl gewonnen dazwischen. Das
ja,
ist, glaube ich, ganz entscheidend.
Stimmt, da war doch was. Ja, und aber mit dieser Doku, worauf ich eigentlich hinaus wollte, wurde ja nochmal wahrscheinlich verschärft, dieses, dass du ein öffentliches Gesicht bist und die Anonymität weg ist. Vielleicht muss man nochmal verdeutlichen, was das heißt, wenn die Anonymität weg ist. Nicht nur, dass Journalisten bei den Eltern klingeln, weiß nicht, wie du das kennst, man geht abends aus, sitzt an der Bar, ist im Gespräch und auf einmal wird man also ich muss gestehen, ich habe einmal aus lauter Nothilfe gesagt, nee, mit der wäre ich sehr oft verwechselt, das bin ich aber nicht, weil ich gerade mit einer Freundin in einem wirklich Deep Talk war und ich dachte, ich habe jetzt null Nerv, also ich kann jetzt nicht ein Bürgerinnengespräch führen, außerdem waren die schon leicht angetrunken und so und ich musste das sozusagen in die geschaffene Anonymität flüchten, aber das heißt ja auch und du hast ja auch jede Menge, also du warst ja durch diese Doku und überhaupt so sehr präsent und jeder hatte wahrscheinlich eine Meinung zu dir, weil du ja auch so stark profiliert warst. Ja, vielleicht nochmal.
Aber da gehört doch, da stelle ich jetzt eine Frage davor. Warum diese Doku? Du hast deine, von dir aus, ja, das mache ich. Warum das? Also es war ja klar, dass das dann nochmal auf ein anderes Level heben werden würde.
Katja, ich habe mir deine Frage gemerkt. Wir machen es chronologisch.
Die ist ja absolut chronologisch.
Nee, total. Aus einem, die Zusage für die Doku habe ich aus einem aufklärerischen Willen gemacht. Der Wahlkampf 2017 mit Martin Schulz als Kanzlerkandidat hatte ja neben allem, was politisch passierte oder auch nicht gelang, ein ganz bemerkenswertes Nebenprodukt, nämlich das Buch von Markus Feldenkirchen über Martin Schulz' Wahlkampf, der ihn da über Monate begleiten durfte, auch hinter den Kulissen, die Schulz-Story, genau. Und ich habe bis heute große Bewunderung für Martin, dass er das zugelassen hat, weil ich glaube, dass es ein wichtiger Einblick in diesen Betrieb ist. Einerseits, um zu zeigen, wie hart es sein kann, aber auch um zur Demystifizierung beizutragen, weil vieles auch gar nicht so House of Cards und Bling Bling ist, wie Leute sich das vorstellen, sondern sehr bodenständig, manchmal auch traurig bodenständig auf eine Art. Und ich war immer überzeugt von diesem Ansatz und fand, man muss viel mehr die Vorhänge öffnen und Licht reinlassen dabei. Genau. Und wir wussten ja, also als wir das mündlich verabredet haben, der zuständige Mitarbeiter beim NDR und ich, und das war wirklich, wir haben da nichts aufgesetzt oder so, ne? Wir haben das mündlich vereinbart und hatten eigentlich nur zwei Regeln. Erstens, die Kamera darf überall hin, so lange, bis jemand sagt, sie geht jetzt raus, hier nicht, haben wir aber fast nie gemacht. Und zweitens, am Tag selbst oder am Tag danach kann man sagen, ey, das, was ihr vorhin aufgenommen habt, das bitte nicht verwenden, aber nicht mehr ein halbes Jahr später. Es sollte auch, also es soll ja kein Werbevideo werden, sondern ich musste dann auch dort springen und sagen, also auch, dass es am Ende ein Stück weit eine Erfolgsgeschichte abbildet und ja mitten im Wahlsieg endet, war ja nicht absehbar, hätte alles vollkommen anders kommen können. Und wir wussten auch nicht, dass es eine sechsteilige Serie wird. Das war mal geplant als so ein 45-Minuten-Ding irgendwie am Abend im dritten Programm. Und irgendwann, weil die Verabredung war, Veröffentlichung nach der nächsten Bundestagswahl. Und das hatten wir im Herbst 2018 miteinander besprochen. Und ehrlicherweise, wir haben damals nicht alle darauf gesetzt, dass diese Wahlperiode planmäßig noch zu Ende gehen wird. Ging sie dann aber. Und insofern kam viel Material zustande. Und es war spannend genug, um daraus wirklich so einen Sechsteiler zu machen.
Hast du dir das mal selbst angeschaut?
Ich war bei der Premiere dann von dem Ganzen, kurz nach der Bundestagswahl. Da wurden 3 von 6 Folgen gezeigt. Das hat mir echt schon körperliches Unbehagen bereitet, weil das, glaube ich, geht vielen so, sich selber die ganze Zeit
anzusehen und zu hören.
Schlimm,
ist nicht
ganz schlimm. Und deswegen habe ich es nie ganz angesehen.
Das kurz, deine Frage. Ich muss ein Fun-Fact einstreuen. Ich weiß von, das sind ja manchmal auch, weil du bist ja damals auch Regierungsmitgliedern und so weiter begegnet, dass teilweise Regierungsmitglieder den Link zu der Doku geschickt bekommen mit dem Hinweis, in welchen Minuten sie da drin sind. Also es war so, der Minister ist in der Doku von Kevin zu sehen ab Minute so und so und das wurde ihm dann und so fand ich ein bisschen, ja. Also es war echt eine Nummer im politischen Berlin, diese Doku, kann man sagen. Jetzt nochmal, was hat die mit deinem Privatleben gemacht? Fehlende Anonymität? Konntest du überhaupt noch in eine Kneipe gehen?
Ja, schon, aber es ist eben verändert. Ne? Also ich glaube, sagt das jetzt nicht, um irgendwie da Bedeutung zu unterstreichen, sondern einfach, der Bekanntheitsgrad lag irgendwann bei, Spiegel misst es regelmäßig, bei irgendwas 70-80%. Das heißt jetzt nicht, dass so viele einen wirklich auch auf der Straße erkennen, aber können irgendwas wahlweise mit dem Gesicht, mit dem Namen oder beides anfangen. Und das ist schon ein extrem hoher Wert, gerade auch in der Politik. Und ja, hat letztlich dazu geführt, also eigentlich kann man sagen, überall, wo deutschsprachige Menschen unterwegs sind, musste ich davon ausgehen, erkannt zu werden. Und genau wie du es beschreibst, das ist dann immer auch Anlass für Gespräche, was ja eigentlich toll ist. Ne? Also jetzt mal unabhängig.
Fast immer.
Genau. Ne? Es ist dann so bunt, wie das Leben halt ist. Aber grundsätzlich ist es ja toll, dass man für das, was man arbeitet, ständig Rückmeldungen bekommt. Ne? In jeder Talkshow, wo man sitzt, trifft man nächsten Tag 20 Leute, die es gesehen haben und die einem sagen, das fand ich gut, das fand ich schlecht, ziehen Sie doch mal ein grünes Sakko an oder irgend sowas. Also man kriegt einfach 1000 Rückmeldungen und das ist auf so eine Art schön. Aber man kann eben das bekannte Gesicht nicht nach Feierabend ausziehen. Es begleitet einen auch im Urlaub, in der Kneipe, beim Feiern gehen, mit Freunden. Es ist überall mit dabei.
Und niemals bei Rot über die Ampel gehen, ne?
Ja, natürlich. Na klar, in meinem Freundeskreis sind dann Sachen gewesen, wo ich sage, sorry, das muss ich mich jetzt ein bisschen anders verhalten, als ich das in der Vergangenheit getan habe.
Und der Freundeskreis musste sich auch anders verhalten. Ich meine, so etwas hat natürlich auch immer auf die eigenen sozialen Netzwerke einen unglaublichen Einfluss.
Das ist
ja jetzt nicht nur, was ihn berührt. Es berührt ihn auch seine Eltern, es berührt seine Freunde und Freunde. Ja. Also, man hat ja auch Verantwortung dann für andere. Das finde ich immer so ein Aspekt, der oft so ausgeblendet wird.
Total. Und es ist Anlass für Reibung. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Das macht einen Unterschied, ob man als Schauspieler bekannt ist und einfach gesagt wird, Mensch, sie mal hier zu treffen, sonst sehe ich immer ihre Filme und Serien. Oder ob man für letztlich seine politische Überzeugung bekannt ist. Ne? Weil alle, die einen kennen, kennen den Namen mit Klammer auf SPD, Klammer zu. Also man ist verortet und Leute haben dazu eine Haltung. Und gehen wir jetzt mal von dem positiveren Fall in dieser Zeit aus, dass die SPD zu einem gewissen Zeitpunkt 25% Zustimmung hatte. Das hieß, 3 von 4 Wählerinnen und Wählern, die mir irgendwo öffentlich begegnet sind, hatten jetzt meine Partei nicht gewählt bei der letzten Wahl oder hatten es gerade nicht vor zu tun. Jetzt waren die deswegen nicht alle einem gegenüber aggressiv eingestellt, aber es gibt schon auch Leute, die sagen, ich finde deine Meinung nicht nur, ist nicht meine, sondern ich finde die richtig falsch, ich lehne die ab, ich finde dich ganz schlimm und manche haben dann auch keinen Filter, einen sowas wissen zu lassen.
Hast du auch das einmal mit so einem Double gemacht, wie Katja gerade erzählte?
Das war eine Nothilfe.
Dann frage ich nach der Nothilfe.
Ich habe es mich nie getraut. Ich habe oft gezuckt in diesen Momenten. Ne? Also oft kommt diese Frage, sind sie's? Ja, dann ist auch mal so ein bisschen komisch, weil also, ja, also ich weiß nicht, wen sie denken, wer ich bin, aber vermutlich wird's das sein. Und ja, die Versuchung war immer groß, auch mal irgendwann zu sagen, nee, das ist mein Zwillingsbruder oder so, aber.
Aber du hast es schon auch genossen, oder?
Ich habe es auch an vielen Stellen genossen, auf jeden Fall. Also es wäre jetzt ganz komisches Kokettieren zu sagen, ach, es ist alles immer nur belastend.
Nein, das ist ja auch Teil von Wirksamkeit gewesen, ja. Oder? Weil du konntest ja damit wirklich auch die Außenwirkung der SPD mitprägen, nicht nur die Außenwirkung. Absolut. Du hast ja dann auch Positionen gehabt, die auch nach intern Einfluss entfaltet haben, ne?
Total. Und natürlich, ich habe vorhin geschmunzelt, Jutta, als du von deinem Sohn erzählt hast, weil das ist natürlich ein tolles Privileg. Im Laufe der Jahre sind viele auf mich zugekommen, sind die schönsten Momente gewesen, die mir gesagt haben, dass ihre Politisierung von mir mit angeschoben wurde.
Oder Entpolitisierung, wie ich bei meinem Sohn leider sage.
Oder so.
Nein, also ich meine, also nicht mehr da war es, ob das politische Interesse wächst, das wollte ich damit sagen.
Gut, das müssen dann andere jetzt wieder wecken, aber ne, einfach zu wissen, dass einem Leute sagen, ich habe den und den Beitrag oder die und die Diskussion gesehen und das war Anlass für mich, mich zu beschäftigen, etwas zu lesen, zu den Jusos zu gehen, was auch immer zu machen, das ist toll, das war die unmittelbarste Wirksamkeit, weil die brauchte keine Parlamentsmehrheit oder keine Beschlüsse, sondern das war einfach meine unmittelbare Möglichkeit, bei Menschen etwas zu kitzeln, was sie bewegt hat. Übrigens genauso bei Leuten, die gesagt haben, ich finde das Unsinn, was der erzählt und fange deshalb an, mich zu engagieren. Finde ich auch in Ordnung, ist auch prima.
Ja.
Und was war dein, also ich, was gab es denn so Orte der Erdung? Also ich arbeite im Moment ja viel mit Falko Moos zusammen, der sagt, nein, er bleibt genau da wohnen, wo er auch vor seiner Ministerzeit gewohnt hat. Es ist ihm ganz wichtig, keinen seiner ehemaligen Freunde zu verlieren. Er fühlte sich, als wir da neulich in dem VW-Werk waren, also das ist seine Heimat, das merkte man auch richtig. Wie er da, er blüht ja immer auf, also insofern, es ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Aber dann nochmal, also so, ja, so eine, ja, bei sich war, so sollte ich das bezeichnen. Hast du auch solche Mechanismen gehabt? Und er erzählt mir das in einer sehr ausdrucksstarken Art und Weise, dass er das auch braucht. Und in dem Moment, wo er nach Hannover umziehen würde und nicht mehr da in seinem Kreis ist, dass das eigentlich für ihn der Anfang des Endes wäre.
Ja, ich habe ja ganz lange, eigentlich noch bis ich in den Bundestag gewählt wurde, in meiner WG gewohnt in Berlin. Also das ist ja nun der Ausdruck schlechthin von jetzt keine lebensweltlich irgendwie keine irren Sprünge gemacht und bin auch danach irgendwie immer in meinem Berliner Kiez dann auch Mieter einfach geblieben, auch nicht als ein Statement oder so, sondern weil das ist einfach, also so spielt sich mein Leben seit über 3 Jahrzehnten ab und es gibt gar keinen Grund daran, irgendwas zu verändern.
Ich finde das ein wichtiges Takeaway, weil wir auch immer so Takeaways haben, dass viele diese Notwendigkeit von sozialen Beziehungen, auch wenn sie oft in der Welt rumziehen, also ich war gestern mit einer ehemaligen Kollegin von mir essen, die also jetzt überall auf der Welt ist und natürlich dann sagte, die Freunde bleiben dann immer zurück. Ja, also man hat eigentlich gar kein langfristiges Leben mehr, sondern immer so ein Leben für 2 Jahre und dann mit neuen Freunden. Und dann kommen
die sind
die
auch
neuen
zu kurz
Freunde.
Gekommen in den Jahren, und, das ist definitiv
und
so, etwas, ja.
Und dieses, ja, sich dessen bewusst zu sein, dass man so eine Herkunft hat und die auch zu pflegen, das finde ich wichtig.
Ja, würde ich auch auf jeden Fall unterschreiben.
Wenn ich noch eine Sache kurz hinzufügen darf, ich habe immer ein bisschen darunter gelitten, dass es ja diese Vorstellung gibt, die Berliner Blase. Na, nun spielt sich einfach die Bundespolitik nun mal in der Bundeshauptstadt ab. Und die hat dann blöderweise immer die Zuschreibung, dass wer sich dort zu viel bewegt und nicht zu Hause ist, und das meint dann immer irgendwo in der Fläche, wo auch immer, der wird komisch und abgehoben und hat mit dem normalen Leben nichts mehr zu tun. Jetzt wohnen aber blöderweise in dieser Berliner Blase auch einfach 4 Millionen Berlinerinnen und Berliner. Und ich bin halt einer davon. Also dieser Ort, wo die Bundespolitik stattfindet, ist einfach mein Zuhause. Ja, da wohne ich schon immer. Da ist meine Familie. Da sind meine Freunde. Da ist meine Wohnung, die ich miete. Da fahren die öffentlichen Verkehrsmittel, die ich nutze. Und das war immer, so ein komischer Spagat. dass ich meine größte Normalität dort erlebt habe, wo viele Menschen die geringste Normalität vermuten.
Ja, das ist interessant. Das ist interessant.
Wir haben über vieles gesprochen, was du bewirkt hast, was du auch ausgelöst hast an positiven Reaktionen oder auch vielleicht an Bewegungen im politischen Raum und was du daran genossen hast. Und doch gab es Sachen, die du nicht genossen hast und die führten ja irgendwann dazu, dass du eine Entscheidung gezogen hast, die erstmal, also du hast ja schon davor reflektiert, nicht jeden Sprung, der sich anbot, genommen. Bist ja auch bewusst manchmal an Sprungbrett vorbeigegangen. Aber dann gab es auch eine Situation, wo du außerplanmäßig entschieden hast, erstmal
öffentlichkeitsplanmäßig zumindest.
Ja, du erstmal zurückzunehmen. Du hast das schon mal erklärt, aber wirst du es nochmal, wie führt es dahin? Wie ging's dir damit?
Ich glaube, das Wichtigste, was vielleicht für dieses Gespräch einfach dazu gesagt werden muss, weshalb ich es auch nicht als Sprung genommen habe, ist, dass ein Sprung für mich etwas, bis zu einem gewissen Grad wenigstens, etwas Bewusstes ist, was man planhaft angeht. Der Moment des Parteipolitik-Ausstiegs im Oktober 24 ist nichts Planhaftes gewesen. Es war kein Karriereplan oder so und folgte auch nicht einer Analyse irgendwie der großen Lage oder so, sondern er folgte etwas sehr Menschlichem, nämlich so dem inneren Empfinden, wie ich als Mensch sozusagen in diesem Umfeld, in dem ich dann da einfach war, wie ich da gerade noch funktionieren konnte oder nicht. Und das fällt mir schwer, oder es ist auch wahrscheinlich gar nicht so nötig, dann jetzt genau den Teil von was ist ein Stück weit ein bisschen auch Verdruss an manchen Mechanismen des Betriebs gewesen, was ist gesundheitliche Situation gewesen, was sind spezifische Unzufriedenheiten in der konkreten Gemengelage dieses Moments mit dieser Koalition und allem, was da so passiert oder nicht mehr passiert ist, gewesen. Es ist ein Konglomerat aus all dem gewesen, was zu einem Gefühl geführt hat, auf das ich mich bei mir immer gut verlassen konnte. Ich weiß, wenn so eine Mischung aus Kopf und Bauch und Herz.
Das ist eine ganz gute Intuition,
ja,
ne?
Ja, genau. Wenn mir das mein Körper so klar signalisiert, dann bin ich recht schnell entscheidungsfähig und habe das dann auch gemacht, was manche auch aus dem nahen Umfeld irritiert hat oder die versucht haben, mich zu überzeugen, dass ich da jetzt nicht so einem Impuls nachgeben soll, aber ich kenne mich gut genug, um zu wissen, wann etwas ein Impuls ist und wann etwas wirklich das Ergebnis eines Prozesses ist.
Ja, aber es hat schon, also ich hatte ja auch so eine Sache, die ist damit um Gottes Willen überhaupt nicht vergleichbar, aber ich war ja tatsächlich auf gutem Wege so zu der Olympiamannschaft, ich schwamm und schwamm und schwamm tausende von Metern und wachte eines Tages auf und verweigerte mich. Und das war ganz furchtbar, also für den Trainer war es furchtbar, meine Eltern waren auch not amused, aber es war mir einfach zu blöde, da weiter zu schwimmen. Und ich kann bis heute nicht erklären, was das war. Ich kann auch nicht sagen, dass sich das über eine Woche abgezeichnet hat, sondern ich wachte einfach auf um 5 für immer und sagte, nein, mache ich jetzt nicht mehr. Während bei dir hatte ich immer den Eindruck, es gab so doch so eine schleichende, sich damit zunächst mal auseinandersetzen. Das gab es bei mir gar nicht. Ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt, dass ich nicht mehr schwimme. Also das ist ja auch als solches überhaupt nicht vergleichbar, aber so, ja, das war auch ein bisschen so der Körper, es war, ich verliere zu viel an, was sonst im Leben da so los ist, so ein Gemuddel an Zeugs, was absolut unerklärlich war.
Ja, und natürlich, ich kann mir jetzt vorstellen, dass es vielleicht so ähnlich war, man macht sich irre viele Gedanken über den Blick von außen
Total. Auf
einen. Also jetzt hast du so viele Jahre und so viel Zeit da reingesteckt, das kannst du doch jetzt nicht wegwerfen. Und das ist ja also von den meisten total wertschätzend gemeint,
ja,
auch im Sinne von, ne, also das nimm dir jetzt eine Auszeit, fahr einen Monat weg oder so, schließ dich irgendwo ein und dann geht das schon wieder. Ne? Und ich verstehe diesen Impuls dahinter, aber manchmal weiß man das dann auf eine Art einfach besser, dass es jetzt nicht um eine Phase gerade geht, sondern dass der eigene Weg jetzt hier mal eine sehr disruptive Veränderung braucht, ja.
Du hast diese Entscheidung getroffen, im Vertrauen auf deine Intuition. Jetzt ist ein bisschen Zeit seitdem ins Land gegangen. Wir wollen noch gleich über das reden, was du jetzt machst. Aber nochmal so mit Blick zurück, würdest du sagen, du würdest die Entscheidung mit dem, was du heute weißt, wieder genauso treffen?
Unbedingt, ja.
Ich glaube, es sind ja gar nicht so Entscheidungen. Also ich glaube, dass diese Frage als solche eine schwierige ist. Also man könnte fragen, hast du das bereut? Aber ich glaube nicht, dass man bei solchen in solchen Situationen sagen kann, das würde man nochmal machen, weil dafür war die Spontaneitätsfaktor wahrscheinlich dann.
Gegenargument, du kannst dir nochmal überlegen, ob du es als Entscheidung betrachtest oder nicht. Nein, also es gibt ja schon auch andere Kompensationsmöglichkeiten. Also es gibt in der Politik Menschen, die greifen dann zum Alkohol, zu sonst was, die werden aggressiv. Also du kannst ja alles, es gibt ja alle Möglichkeiten, wie man mit einer, sag ich mal, besonders anspruchsvollen oder mit einer Krisensituation umgeht. Und du hast dich für dich eine Entscheidung getroffen, so wie sie ausgefallen ist. Ich finde schon die Art und Weise, wie man darauf reagiert, ist eine Entscheidung, würde ich sagen, weil es gibt auch andere Wege, die Menschen in der Politik gegangen sind, wenn sie in einer Situation waren, die sich für sie falsch angefühlt hat, würde ich sagen.
Ja, ich bin einfach Fan davon, in der konkreten Politik, wie auch in dem selber Politik machen, die Maßnahmen, die man ergreift, müssen zu der Analyse passen, die man vorher getroffen hat. Oft ist das leider nicht der Fall. Ne? Also wir kommen gleich inhaltlich drauf. Zum Beispiel in Ungleichheitsdiskussionen werden oft große, spülstige Reden gehalten, wie ungleich die Verteilung und die Schere darf sich nicht weiter öffnen. Und dann werden Maßnahmenpakete vorgestellt, die aber an dieser Entwicklung gar nichts verändern, sondern die sie vielleicht ein bisschen verlangsamen oder so. Und da muss man dann sagen, nee, Moment, also jetzt passen Wort und Tat nicht zusammen. Und ich hatte damals einfach auch den Eindruck, ich habe das versucht mit dem Bildnis einer Sackgasse zu beschreiben. Und wenn man das Gefühl hat, man ist in einer Sackgasse und kommt hier nicht weiter, dann ist die adäquate Antwort darauf nicht, stehen zu bleiben oder mal einen Schritt zur Seite zu treten, sondern dann ist die adäquate Antwort umdrehen und wieder an die Ecke gehen, an der man eine Richtungsentscheidung treffen kann.
Du warst an dieser Ecke, bis dann erstmals das bekannt gegeben und irgendwann hörte man wieder von dir. Erstens, dass du jetzt für ein sehr bekanntes Magazin schreibst und dann hörte man deinen Namen in Verbindung mit Finanzwende. Erzähl doch nochmal, wie kam das
dann zustande? Also zunächst war man ja erleichtert, dass man wieder was von ihm hört.
Ja, die Freude
war
groß.
Weil es war ja doch ein bisschen für Außenstehende nebulös und man machte sich Sorgen über seine Gesundheit und zu dem Zeitpunkt konnte man es nicht richtig nachvollziehen. Also genau so, wie du das beschrieben hast. Also Leute, die ein bisschen weiter weg waren, für die kam das out of the blue, unerwartet, unnachvollziehbar. Und das, was man dann am einfachsten an der Hand hat, ist natürlich eine Krankheit. Ja, das ist auch das, was...
War eine Sorge, ne?
Das ist das Rationalste. Man ist krank und weil man krank ist, kann man das nicht mehr machen. Diese ganzen anderen Dinge, die sind ja auch viel schlechter kommunizierbar. Das ist ja auch im Leben im Allgemeinen so.
Bei mir war die Freude doppelt groß, weil man wieder was von Kevin hörte und weil es noch in Verbindung mit Finanzwende war. Aber wie lief das ab? Haben die dich gehandelt? Hast du dort Fühler vorgestreckt? Verrat mal, wie seid ihr zusammengekommen? War es sofort ein Match oder?
Also der Generalsekretär, den habe ich ja im Oktober 24 niedergelegt. Das Bundestagsmandat endete dann Ende März 25. Also ab da war ich sozusagen beruflich frei. Und hatte mir dann fest vorgenommen, du machst jetzt nichts Überstürztes. Und um dich selber noch mal ein bisschen zu orientieren, nimmst du jetzt mal dir Zeit für dich in diesem Sommer. Da machen ja dann alle so das, was ihnen am besten tut. Die meisten wissen das, was ihnen am besten tut. Bei mir ist es Wandern gehen. Ich bin dann 2 Monate von Wien an den Bodensee über die Alpen gelaufen, alleine, um einfach... Ja,
das könnte ich auch.
Um wirklich mal so Geht Raum für gut. richtig tiefes Nachdenken zu haben. Und weil mit manchen Gedanken muss man auch mal ein bisschen mehr als eine halbe Stunde schwanger gehen. Die muss man ein paar Tage wirken lassen, ob sie sich dann immer noch gut anfühlen. Und das hat mich ganz gut orientiert, diese Zeit. Und ich bin aber trotzdem mit der Überzeugung daraus gegangen, dass ich in meinem Leben gut damit gefahren bin, Dinge passieren zu lassen. Also vieles bin ich eben nicht generalstabsmäßig Jahre im Voraus angegangen, sondern die Dinge haben sich ergeben. Das klingt dann immer so schicksalhaft, aber eigentlich ist das ja ein Ergebnis von, ne, ich weiß, wo ich in etwa hingehöre, wo meine Stärken sind, signalisiere das auch anderen Leuten und dann fügen sich Sachen. Und es ist genau so dann gekommen, in Person von Gerhard Schick, dem Gründer von Finanzwende, der sich beziehungsweise über den Umweg Norbert Walter Borjans als Aufsichtsratsvorsitzender bei Finanzwende sich im Herbst 25 bei mir, Spätsommer bei mir gemeldet hat und gesagt hat, du, Gerhard und ich, wir haben gesprochen, wir haben da im Moment, wir bauen einen neuen Arbeitsbereich bei Finanzwende auf zu Steuern und Verteilung. Wir waren uns unsicher, ob das überhaupt was für dich sein würde, aber wir waren uns einig, es wäre blöd, nicht wenigstens mal nachgefragt zu haben. Hättest du Lust, dich mal zu treffen und darüber zu reden? Und dann war eben dieses, da war es wieder, das Bauchgefühl, was mir einfach gesagt hat, das passt extrem gut in die Gedanken, die sich bei mir in diesem Sommer verdichtet hatten. Es böte mir die Möglichkeit, die Erfahrungen aus der Politik, die ja wertvoll sind, mitnehmen zu können für Sachen, die mir wichtig sind, ohne wieder ins alte Fahrwasser zurückzukehren. Und es hat mich sofort begeistert und deswegen habe ich dann auch gar keine anderen Pfade mehr weiter verfolgt, sondern wir sind uns dann recht schnell einig geworden.
Was ist denn das nächste große Projekt oder das Laufende bei Finanzwende, an dem du dein Arbeitsbereich arbeitet?
Ja, mein Arbeitsbereich arbeitet am Thema Erbschaftssteuer. Das ist eine unserer großen Finanzwendekampagnen. Und das ist deshalb nötig, weil wir ja seit mittlerweile 3 Jahrzehnten eine juristische und in letzter Konsequenz auch politische Auseinandersetzung um die Besteuerung von Vermögenswerten bei der Weitergabe von Generation zu Generation haben. Immer wieder hat das Bundesverfassungsgericht angemahnt, dass da Sachen im Argen sind, was letztlich die Ungleichbehandlung von verschiedenen Vermögenswerten angeht. Und immer wieder hat der Gesetzgeber das Gericht, ich würde sagen, bewusst missverstanden und Regelungen gemacht, die insbesondere halt Riesenvermögen schonen, bis hin dazu, dass man fast steuerfrei aus der Sache rauskommt. Und das ist etwas, was mich persönlich, aber eben auch Finanzwende als Organisation, ja, das geht einfach gegen mein und unser Gerechtigkeitsverständnis, denn die Erbschaftssteuer ist eigentlich wie unsere Einkommenssteuer eine der beiden großen progressiven Steuern, bei denen also gelinde gesagt gilt, je höher die Einkunft oder eben die Erbschaft, desto höher die Besteuerung. Bei der Einkommenssteuer läuft es automatisch so, ne? Das wird uns ja bei der Lohnzahlung abgezogen, bei der Erbschaftssteuer gilt das so eben nicht, sondern da können die Allerreichsten sich mit guten Steuerberatern so kleinrechnen lassen, dass sie steuerfrei aus der Sache rauskommen. Und das finde ich in sich ungerecht. Und es ist doppelt ungerecht, wenn man bedenkt, dass das maßgeblich dazu beiträgt, dass diese Vermögensspreizung, die bei uns so stark wie kaum irgendwo in der westlichen Welt ist, in Deutschland, dass die dadurch weiter befeuert wird, was uns, muss ich euch am wenigsten sagen, Chancen als Gesellschaft kostet.
Ja. Was mich da umtreibt, ist ja, dass wir das auf dieser kognitiven Ebene schon seit langer, langer Zeit wissen, dass wir aber so diese emotionale Bereitschaft oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, der Bevölkerung dem nahe zu treten und solchen Gedanken mitzugehen, dass uns die fehlt. So hatte ich dich gestern, als wir da dieses Republika-Gespräch vorbesprochen haben. Also das Gespräch haben wir nicht vorbesprochen, sondern so die Konturen. So habe ich dich auch verstanden. Und da ist die Frage, ob Finanzwende eigentlich da die Möglichkeiten überhaupt hat. Ja, also ja, dass ihr das durchrechnet, dass ihr ein Modell dann ordentlich präsentiert und so etwas, da habe ich ja gar keine Zweifel. Aber wo ich denke, dass es drauf ankommt, ist diese Bereitschaft zu erzeugen, ja, dieses, dass man da auch emotional mitgeht, was mir immer wichtiger erscheint, und nicht kognitiv sagt, na ja, eigentlich habt ihr recht, so wie man es hier auch bei dem Klimawandel jetzt, oh ja, aber die persönliche Bereitschaft ist nicht da.
Ja, ich der Versuch ist bei Finanzwende ein Stück weit ein anderer oder ein untypischer, auch in der Organisationenlandschaft. Und für den habe ich mich jetzt auch sehr bewusst entschieden. Wir sind eine überparteiliche Organisation und das meinen wir auch sehr wörtlich. Das heißt, wir versuchen schon, auch bei so einem Thema wie Erbschaftssteuer, die Kampagne so anzugehen, dass wir einen Teil des liberal-konservativen Spektrums unbedingt als Teil der Lösung haben wollen.
Muss ja auch
nicht
sein.
Nur in Anerkennung der politischen Mehrheiten und dass die CDU, CSU die Bundesregierung anführt, sondern aus der Überzeugung heraus, dass es dass wir Argumente meinen zu haben, die auch in diesen Kreisen grundsätzlich Anklang finden. Es hat ja Gründe, dass in früheren liberalen Denkschulen es mal total verbreitet war zu sagen, wer eine innovative Aufstiegsgesellschaft haben will, die hungrig ist, die technologischen Fortschritt entwickelt, muss dafür sorgen, dass Menschen sich was neu auch aufbauen müssen und nicht ins gemachte Nest schon hineinfallen. Da ist ein bisschen was verloren gegangen in den letzten Jahren, aber deswegen greifen wir die nicht an oder verdammen sie, sondern im Gegenteil, sie sind eigentlich fast die Hauptfokusgruppe, weil ich muss jetzt nicht einen SPD-Parteitag davon überzeugen, noch zum 150. Mal zu beschließen, dass man gerne da eine Gerechtigkeitslücke schließen würde, sondern mich interessiert die Auseinandersetzung mit denen, die vielleicht noch Vorurteile haben.
Dennoch sieht man ja den öffentlichen Aufschrei. Also bei allen, die das im Moment fordern, natürlich ist das Narrativ da schlecht. Also ich würde das gerne dann auch eher so begründet haben wie du. Und da gibt es ja auch mittlerweile Gott sei Dank eine gute Empirie, dass Gesellschaft mit einer zu großen Vermögensspreizung sowohl die Personen, die kein Vermögen haben, entmutigt, überhaupt noch Leistung zu zeigen, wie auch jene von oben, die pränatal ja schon alles haben. Für was sollen die sich überhaupt anstrengen, ja? Ich sehe nicht, dass es so eine Annäherung und eine größere Breite der Zustimmung dazu gibt.
Würde ich widersprechen.
Ja.
Wir sehen ja, am Ende des Tages, und das schließt vielleicht den Bogen bei unserem Gespräch zu meiner Einstiegsstory von dem Leak der Kürzungspläne, am Ende des Tages sehen ja alle, wo gerade überall gespart werden soll. Und es betrifft halt nicht nur die anderen, mit denen man ja sowieso nichts dazu zu tun hat, sondern das betrifft womöglich die eigenen Kinder, weil die auch eine Schulassistenz brauchen. Das betrifft die eigenen Eltern, weil die irgendwann ins Pflegeheim müssen. So, also es betrifft sozusagen immer mehr das eigene Leben, wenn man sogar für Geschäftsreisende, wenn die Deutsche Bahn nicht ordentlich ausgestattet ist und so weiter. Und das heißt, die Frage, wie wir die Einnahmesituation verbessern, stellt sich immer mehr. Und da ist total spannend, was Finanzwenden für Vorschläge hat. Ihr beide werdet das Thema, nehme ich an, vertiefen auf der Republika. Wir können das heute nicht. Wir können dir und Finanzwende nur ganz, ganz viel Glück wünschen.
Ach, das ist eine Abmoderation. Ja, dann wünsche ich das auch. Das tut mir jetzt bei, also wir tun ja viele Gespräche leid, dass man nicht etwas Zeit hat, aber wie man sich denken kann, würde ich da jetzt wirklich gerne noch nachhaken, auch weil du ja jetzt in deinem Abspann diese Notwendigkeit, die Leute mitzunehmen und das zurück an sie zu geben, was sie eigentlich selbst davon haben oder nicht haben, was ich vorhin mit so einer Emotionalisierung auch von der Politik versuchte zu umreißen.
Das ist die weitere Denkaufgabe für uns und alle anderen, würde ich sagen.
Kevin.
Ich danke euch. Ich danke. Ein ganz tolles Gespräch. Merci.
Danke dir.
Der Sprung ins kalte Wasser wird produziert von mir, Jan Wetzel. Das Sounddesign kam von Bonnie Stoev. Abonnieren könnt ihr den Podcast auf den üblichen Plattformen, mit Video auch auf YouTube. Folgt uns und hinterlasst uns doch gerne eine gute Bewertung.